Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet. Im Namen unserer gesamten Redaktion im Funkhaus in Bukarest möchte ich Sie zu einer neuen Sendung in deutscher Sprache begrüßen. Mein Name ist Alex Gröblacher. Auch diesmal haben wir für Sie hoffentlich interessante und abwechslungsreiche Inhalte vorbereitet. Zunächst hören Sie im Funkjournal aktuelle Informationen und im weiteren Verlauf gibt es dann im Feature-Teil ausführlichere Hintergrundberichte zu relevanten Themen aus möglichst vielen Bereichen. Vielen Dank, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Zu Beginn der Sendung bringen wir wie üblich die Nachrichten.
Funkjournal.
Nach Aussagen des rumänischen Finanzministers Tancos Barna soll der Haushalt für dieses Jahr bis Ende Januar fertiggestellt werden. Dies erfolge nach Abstimmungen mit den zuständigen Ministerien, Sozialpartnern und der Wirtschaft. Er betonte, dass bei der Erstellung ein Defizit von 7% des Bruttoinlandsproduktes berücksichtigt werde, wie mit der Europäischen Kommission vereinbart, ohne dass zusätzliche steuerliche Maßnahmen getroffen werden. Es ist ein Jahr, in dem wir uns keine weiteren Erhöhungen oder Kostensteigerungen leisten können. Die interne Umstellung der Behörden und ein effizienteres Management müssen zu einer umfassenden Kostensenkung führen, sagte der Finanzminister. Für 2025 schätzte er ein Wirtschaftswachstum von 2,5% und eine Inflationsrate von 5%. Rumänien wird Strom und Erdgas auf Handelsgrundlagen und erst nach Deckung des eigenen Bedarfs in die Moldau exportieren. Das erklärte Energieminister Sebastian Burduja. Er verwies darauf, dass der Atomstromanbieter Nuclear Electrica bereits einen Liefervertrag mit dem Nachbarland unterzeichnet hat. Gespräche mit OMV Petrom und dem Energiekonzern Oltenia laufen derzeit noch. Die technische Kapazität für Stromexporte in die Moldau beträgt laut Burduja insgesamt 430 Megawatt. Im Bereich Erdgas könne Chișinău seinen gesamten Bedarf durch Lieferungen aus Rumänien decken. Hintergrund dieser Entwicklungen ist die Einstellung russischer Gaslieferungen nach Europa über die Ukraine am 1. Januar, nachdem die Ukraine einen Transitvertrag mit Gazprom nicht mehr verlängert hat. Die Devisenreserven der Nationalbank von Rumänien haben Ende Dezember 2024 einen Stand von etwas über 62 Milliarden Euro erreicht. Das sind fast 1,6% mehr gegenüber dem Stand von 61,17 Milliarden Euro am 30. November 2024 und fast 4% mehr im Vergleich zum 31. Dezember 2023, als das Niveau bei knapp unter 60 Milliarden Euro lag. Der Goldbestand blieb stabil bei 103,6 Tonnen. Aufgrund der internationalen Preisentwicklung wurde dessen Wert mit 8,35 Milliarden Euro beziffert. Fällige Zahlungen im Januar 2025 im Zusammenhang mit in Fremdwährung denominierter Staatsverschuldung, direkt oder garantiert durch das Finanzministerium, belaufen sich laut Zentralbank auf etwa 351 Millionen Euro. Die rumänische Grenzpolizei führt täglich Kontrollaktionen in der Nähe der Grenzübergänge zu Bulgarien und Ungarn durch, nachdem Rumänien am 1. Januar Vollmitglied des Schengen-Raums ist. Während an den Landgrenzen an sich keine Kontrollen mehr stattfinden, überprüfen im Landesinneren Hunderte von Polizisten und Gendarmen auf den Routen zu den Grenzen stichprobenartig Dokumente und Waren, um illegale Migration und Schmuggel zu verhindern und zu bekämpfen. Wir verstärken unsere Maßnahmen und bleiben wachsam, um diejenigen zu identifizieren, die gegen das Gesetz verstoßen. Außerdem intensivieren wir die Zusammenarbeit mit externen Partnern, um grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen, sei es Menschenhandel, Schmuggel, Wirtschaft oder Justizdelikte, erklärte ein Sprecher der Polizei. Das amerikanische Verteidigungsministerium hat einem US-Rüstungsunternehmen einen Vertrag im Wert von rund 950 Millionen Dollar zur Lieferung zusätzlicher Patriot-Luftverteidigungssysteme an Rumänien anvertraut. Der Vertrag soll bis zum 31. Dezember 2029 erfüllt werden. Die auf Militärfragen spezialisierte US-Website The Defense Post berichtet, dass dies die dritte Lieferung solcher Systeme an Rumänien sein wird. Rumänien hatte im vergangenen Herbst ein Patriot-Bodenluftraketensystem im Wert von 60 Millionen Dollar an die Ukraine gespendet. Das rumänische Verteidigungsministerium kündigte damals an, ein weiteres ähnliches System hauptsächlich aus externen, nicht rückzahlbaren Quellen von der US-Regierung zu erwerben. Und zum Sport. Drei rumänische Spielerinnen haben am Samstagmorgen Qualifikationsspiele für das WTA 500 Tennisturnier in Adelaide in Australien angetreten, doch nur Irina Begu schaffte den Einzug in die nächste Runde. Sie besiegte die Australierin Kayla McPhee mit einem klaren 6:2 und 6:2 und wird nun um einen Platz im Hauptfeld gegen die Kanadierin Leila Fernandez spielen. Sorana Kırsta hingegen verlor mit 4:6 und 2:6 gegen Jule Niemeyer aus Deutschland, während Jacqueline Christian mit 6:1, 5:7 und 2:6 von Kamila Rakimova aus Russland geschlagen wurde. Soweit die Meldungen.
Der Wochenspiegel. In Rumänien deutete 2024 bereits früh auf ein politisch kompliziertes Jahr hin, geprägt von Kommunal-, Europa-, Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Doch niemand ahnte, welche Entwicklungen das Jahresende und der Wahlmarathon bringen würden. Wir blicken heute auf die wichtigsten internen Ereignisse des Jahres zurück. Ich bin Alex Terescu. Im Juni fanden die Kommunalwahlen zeitgleich mit den Europawahlen statt. Die gemeinsame Liste der Regierungsparteien PSD und PNL setzte sich bei den EU-Wahlen gegen die Konkurrenz durch. Auch bei den Kommunalwahlen gewannen die Sozialdemokraten und die Liberalen in dieser Reihenfolge die meisten Bürgermeister- und Stadtratsposten. Der zunehmend schärfere Ton im Wahlkampf kühlte die Beziehungen zwischen Premierminister Marcel Ciolacu von der PSD und Nicolae Ciucă von der PNL spürbar ab, da beide das Spitzenamt anstreben. Dann folgte der Schock der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen am 24. November. Das politische System erlitt einen schweren Schlag. Nicolae Ciucă erzielte ein einstelliges Ergebnis, Marcel Ciolacu landete nur auf dem dritten Platz, eine bittere Premiere für die PSD. Die Vorsitzende der bürgerlichen USR, Elena Lasconi, wurde Zweite, während der Sieger ein unabhängiger, zuvor kaum bekannter Kandidat war, Călin Georgescu. Auf das allgemeine Erstaunen folgte Besorgnis. Călin Georgescus Äußerungen offenbarten das Bild eines prorussischen und zugleich anti-westlichen Extremisten, eines Bewunderers faschistischer und antisemitischer Führer der Zwischenkriegszeit sowie eines Befürworters einer autarken Wirtschaft nach dem Vorbild Ceausescus. Dann meldeten sich die Geheimdienste zu Wort, die bis dahin geschwiegen hatten. Sie erklärten Georgescus überraschendes Ergebnis damit, dass er unter Verletzung der Wahlgesetze aggressiv auf TikTok beworben worden sei. Die Kampagne sei mit erheblichen finanziellen Mitteln unterstützt worden, offenbar durch einen staatlichen Akteur. Der rumänische Auslandsgeheimdienst warnte, dass das Land Ziel russischer hybrider Einflussoperationen sei. Das Verfassungsgericht annullierte anschließend die Wahlen mit der Begründung, dass das gesamte Wahlverfahren fehlerhaft gewesen sei, eine beispiellose Entscheidung. In Washington verurteilte der überparteiliche außenpolitische Ausschuss des US-Senats die russische Einmischung in die rumänischen Präsidentschaftswahlen. Putins Angriff auf die Wahlen sei ein weiteres Beispiel für den hybriden Krieg gegen europäische Verbündete und Partner, erklärten die US-Senatoren. Auch in Brüssel reagierte die Europäische Kommission. Sie kündigte ein förmliches Verfahren gegen TikTok an, Damit wollte sie prüfen, ob die Plattform ihre rechtlichen Verpflichtungen zur Bewertung und Minderung von Risiken für die Integrität von Wahlen verletzt habe. Beobachter sind sich einig, 35 Jahre nach dem Fall des kommunistischen Regimes zeigen sich in Rumäniens junger Demokratie erhebliche Schwachstellen. Deshalb sind tiefgreifende institutionelle und verfassungsrechtliche Reformen dringend erforderlich. Beflügelt durch Georgescus Erfolg zogen nach den Wahlen vom 1. Dezember drei selbsternannte souveränistische Parteien ins Bukarester Parlament ein. Der Begriff souveränistisch ist eine versüßte Formel, die Ultranationalisten, Populisten, isolationistische Globalisierungsgegner, EU- und NATO-Skeptiker, Extremisten und Verschwörungstheoretiker umfasst. Gemeinsam verfügen sie nun über ein Drittel der Sitze im Parlament. Das Aushängeschild dieser Gruppe ist die AUR, die sich bemüht, ein respektableres Image zu pflegen. Die vier proeuropäischen Parteien reagierten auf die Gefahr, dass ein von den Nationalisten unterstützter Anti-Westler die Präsidentschaft erringen könnte. Die PSD, PNL, USR und der Ungarnverband schlossen nach der ersten Wahlrunde einen Pakt gegen Extremismus. Nach der Annullierung der Präsidentschaftswahlen einigten sie sich auf die Bildung einer Koalitionsregierung. Nach schwierigen Verhandlungen und dem Ausschluss der USR einigten sich PSD, PNL und der Ungarnverband schließlich auf eine Regierung unter Marcel Ciolacu. Als gemeinsamer Kandidat für die nächsten Präsidentschaftswahlen wurde der ehemalige PNL-Vorsitzende Crin Antonescu nominiert. Die Legitimität des amtierenden Präsidenten Klaus Johannes wurde von Politikern und Experten in Frage gestellt. Sie bezweifelten die Entscheidung des Verfassungsgerichts, die Präsidentschaftswahlen für ungültig zu erklären, da diese nicht auf nachgewiesenen Fakten basiere. Die Ausrichtung von Neuwahlen hat deshalb Priorität. Aktuell steht jedoch die Sanierung der Steuer- und Haushaltspolitik im Vordergrund. Ende des Jahres bestätigte die Ratingagentur Fitch das langfristige Fremdwährungsrating Rumäniens mit BBB-, senkte jedoch den Ausblick von stabil auf negativ. Dies signalisiert die Möglichkeit einer weiteren Herabstufung. Die Änderung des Ausblicks spiegelt die politischen Unsicherheiten wider, die sich negativ auf die Haushaltslage, die steigende Staatsverschuldung und das hohe Haushaltsdefizit auswirken. In ihrer letzten Sitzung des Jahres 2024 verabschiedete die Regierung in Bukarest eine Eilverordnung zur Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität, einer verantwortungsvollen Haushaltsführung und zur Kontrolle der öffentlichen Ausgaben für 2025. Das Dokument sieht die Aussetzung von Neueinstellungen im öffentlichen Sektor sowie ein Einfrieren von Renten und Gehältern der Staatsbediensteten auf dem Niveau von 2024 vor. Überstunden werden nicht mehr vergütet und Boni oder Prämien entfallen vollständig. Mit diesen Maßnahmen will die Regierung die Haushaltsausgaben um 1% des BIP senken, ohne jedoch auf Investitionen oder Verbesserungen der Lebensqualität der Bevölkerung zu verzichten. Die Regierung hat zudem eine Erhöhung der Dividendensteuer von 8% auf 10% und eine Senkung der Steuerschwelle für Kleinstunternehmen von 500.000 auf 250.000 Euro beschlossen. Außerdem hat sie die Beförderungsmöglichkeiten für Studenten eingeschränkt und die Steuererleichterungen für einige Kategorien von Arbeitnehmern abgeschafft. Die großen Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und Studentenvereinigungen kritisierten die Maßnahmen der Regierung aufs Schärfste. Seit dem 1. Januar ist Rumänien auch mit seinen Landgrenzen Teil des Schengen-Raums. Bereits im März war das Land mit seinen Luft- und Seegrenzen in den europäischen Freizügigkeitsraum aufgenommen worden. Der vollständige Beitritt Rumäniens und Bulgariens wurde möglich, nachdem Österreich und die Niederlande ihren Widerstand aufgegeben hatten. Allerdings bleiben alternative oder stichprobenartige Grenzkontrollen noch für 6 Monate bestehen. Laut den Behörden in Bukarest bringt die Aufnahme in den Schengen-Raum mehrere Vorteile: schnellere Grenzübertritte für Bürger, geringere Logistikkosten für Unternehmen, eine höhere Wettbewerbsfähigkeit rumänischer Produkte und Dienstleistungen, neue Geschäftsmöglichkeiten und Arbeitsplätze. Auch aus Washington kamen positive Nachrichten. Das US-Außenministerium gab bekannt, dass Rumänien die 3%-Grenze für abgelehnte Visumanträge unterschritten hat. Eine Voraussetzung für die Teilnahme am Programm für visumfreies Reisen in die USA. 2024 war ein gutes Jahr für die rumänischen Sportlerinnen und Sportler, die mit 9 Medaillen von den Olympischen Spielen in Paris zurückkehrten. 3x Gold, 4x Silber und 2x Bronze standen auf dem Konto. Der Weltstar des Schwimmsports, David Popovic, bestätigte seinen Favoritenstatus und gewann den olympischen Titel über 200 Meter Freistil sowie Bronze über 100 Meter. Auch im Fußball gab es Erfolge zu vermelden. Die Nationalmannschaft überstand bei der Euro 2024 in Deutschland die Gruppenphase und qualifizierte sich für das Achtelfinale. In der Nations League zeigten die Fußballer ebenfalls gute Leistungen. Das verhalf Rumänien zum Aufstieg in den 2. Lostopf bei der Auslosung der Qualifikationsgruppen für die WM 2026 in Nordamerika. Das wiederum führte zu einer vermeintlich leichteren Gruppe für Rumänien. Die Gegner lauten dort Österreich, Bosnien-Herzegowina, Zypern und San Marino. Deswegen kann die Nationalmannschaft nach 26 Jahren wieder auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft hoffen. Meine Damen und Herren, Sie hörten einen Rückblick auf die internen Ereignisse des Jahres.
Sie hören Radio Rumänien International.
Kulturchronik.
Wir begrüßen Sie zu einer neuen Ausgabe unserer Senderei, diesmal von Corinna Sabo. Ein 2024 aufwendig produzierter Film geht nun in die Kinos, Moromezzi 3. Die Trilogie unter der Regie von Stere Guler, deren erster Teil schon 1988 erschien und wegen der nüchternen, propagandaneutralen Darstellung des Stoffs extrem beliebt war, ist eine Verfilmung literarischer Texte des bekannten Autors Marin Preda und auch an seiner nicht unumstrittenen Biografie angelehnt. Der erste Film von 1988 war noch eine recht getreue Adaption des ersten Bandes des berühmten Romans Moromezzi, in dem sich Preda mit der Welt des rumänischen Dorf zwischen den beiden Weltkriegen auseinandersetzt. Die Fortsetzung Moromezzi II erschien 3 Jahrzehnte später, 2018, und verwertet den Roman Das Leben wie eine Beute sowie Texte aus Marin Predas Publizistik. Der letzte Teil der Trilogie, dessen Drehbuch ebenfalls von Stere Guler stammt, wurde von Marin Predas Tagebüchern sowie von Archivdokumenten inspiriert, die die Atmosphäre der 50er Jahre rekonstruieren, eine Zeit maximaler sozialer und ideologischer Spannungen, geprägt vom Aufstieg der kommunistischen Partei, die sich zur einzigen offiziellen politischen Partei Rumäniens putschte. Der Film setzt die Geschichte von Nicolae Moromete fort, dem jüngsten Sohn des Getreidebauern Ilie Moromete, der die Hauptfigur im ersten Teil ist. Nicolae wird zu einem erfolgreichen jungen Schriftsteller, ein alter Ego von Marin Preda, der von seinen politischen Überzeugungen und der literarischen Branche enttäuscht wird, als die Schriftsteller sich den ideologischen Zwängen beugen mussten. Der Film zeigt auch die bedeutende Rolle, die zwei große Künstlerinnen im Leben von Marin Preda spielten, Nina Kassian und Aurora Cornu. Es ist ein Bild, das die Haltung von Marin Preda in der damaligen Epoche in politischen Situationen widerspiegelt. Ich habe versucht, seine Reise zu verstehen und intuitiv zu erfassen und habe versucht, diesen Kern darzustellen, jedoch unter Verwendung von Fiktion. Mir gefiel die Idee, einen Film über jene Zeiten zu machen, die heute weitgehend ignoriert werden, sagte Regisseur Stere Guler über Moromezzi III. Die Schauspielerin Olimpia Melinte spielt im Film Vera Solomon, eine Figur, die an die Autorin Nina Cassian angelehnt ist. Radio Rumänien International sprach mit ihr über die Veränderungen, die das von Stere Guler geschriebene Drehbuch durchlief und darüber, wie sie die Figur von Nina Cassian, einer äußerst komplexen Künstlerin, recherchierte. Cassian war eine für die Stalinisten damals durchaus unbequeme Komplizin des Regimes.
Alles begann mit einem Casting. Doch nachdem ich den Regisseur traf und sein Drehbuch und seine Erwartungen besser verstand, kam ich zum Schluss, dass das Schicksal mir diese Rolle schenkte. Ich sehe Nina Cassian nicht gerade ähnlich, aber uns verbindet die Leidenschaft. Sie war sehr leidenschaftlich in Poesie, Musik, Zeichnung und Malerei. Sie fühlte sich von allen schönen Künsten angezogen. Sie war eine vollendete Künstlerin und ich denke, dass diese Leidenschaft für die Künste sie in jener sehr komplizierten Zeit unterstützt hat, als sie sich entschieden hatte, Musik zu machen und nicht Literatur in diesem schrecklichen System. Diese Leidenschaft verband mich sehr stark mit der Figur. Ich habe ihre Tagebücher gelesen, ihre Interviews, alles, was ich online über sie gefunden habe. Natürlich hat mir auch ein bekannter Dokumentarfilm über Nina Cassian sehr geholfen. Ich konnte diese Künstlerin besser verstehen, denn auch ich hatte eine Art Vorurteil ihr gegenüber. Doch selbst die kleinsten Vorurteile verschwanden, sobald ich mit der Arbeit begann, weil ich Cassian in ihrer Intimität und Tiefe verstehen wollte, so wie sie andere nicht gesehen haben, so wie sie vielleicht gegen Ende ihres Lebens im erwähnten Dokumentarfilm gesehen werden kann. Es waren die Momente, in denen Nina Cassian ihre soziale Maske ablegte, die Momente, in denen sie sich erlaubte, ihre Liebesgeschichte wieder auszuleben. Eine Liebe, die schwer in Worte zu fassen ist.
Olimpia Melinte führte dann weiter aus, wie die Beziehung zwischen Marin Preda und Nina Cassian filmisch nachgebildet wurde.
Wir wollten die Geschichte nicht erklären, denn im Leben erklärst du selten etwas. Allenfalls erklären Leute bestimmte Dinge erst nach vielen Jahren, wenn sie einander wiedersehen. Wir haben dafür versucht, ihre Beziehung mit Hilfe ihrer Tagebücher nachzubilden und wollten so nah wie möglich an der Realität bleiben. Es war ein kolossales Stück Arbeit für uns alle, denn das Drehbuch änderte sich sehr, sehr oft und ständig schrieb der Regisseur neue Szenen hinein. Manchmal kam sogar am Drehtag eine neue Szene hinzu. Die Geschichte der Protagonisten war ursprünglich bei Drehbeginn nicht so zentral. Sie wurde aber immer wichtiger, je mehr wir uns in die Arbeit stürzten und das freut mich, denn in ihrem Leben spielte sie eine sehr wichtige Rolle.
Neben Olimpia Melinte sind viele angesehene rumänische Darsteller mit dabei. Alex Călin spielt die Rolle des Nicolae Moromete und Horatiu Mălele verkörpert zum zweiten Mal in seiner Karriere die Figur seines Vaters Ilie. In Moromeții 3 sind auch Mara Bugarin, Răzvan Vasilescu, Iulian Postelnicu, Toma Cuzin und Oana Pelea zu sehen. Das Bühnenbild stammt von Cristian Niculescu, die Kostüme wurden von Dana Păpăruz entworfen und die Kamera führte Vivi Dragan Vasile. Die Filmmusik schrieb Cristian Lolea. Moromeții 3 wurde mit dem Publikumspreis beim TIFF Festival ausgezeichnet und war auf mehreren nationalen Festivals zu sehen, darunter das TIFF in Chișinău, die Serie Filmul Românesc in Iași und das TIFF in Timișoara.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Die rumänische Nationalbank, BNR, hat die Ausstellung 145 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Rumänien und Italien eingeweiht. Die Ausstellung wurde in ähnlicher Form bereits im Oktober dieses Jahres in der Abgeordnetenkammer des Parlaments in Rom präsentiert. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Juliana Sima Angel und Jon Puikan. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olaru. Die Ausstellung zeigt Fotos, Archivdokumente und alte italienische Münzen, die die Beziehungen zwischen den beiden Ländern illustrieren. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Rumänien und Italien wurden 1879 aufgenommen. Am 6. Dezember 1879 überreichte der erste Gesandte und bevollmächtigte Minister Italiens, Giuseppe Tornielli, König Karl I. sein Beglaubigungsschreiben. Zwei Monate später, am 15. Februar 1880, überreichte der erste Gesandte und bevollmächtigte Minister des jungen rumänischen Nationalstaats, Nicolae Crețulescu, seine Akkreditierungsschreiben an König Umberto I. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Rumänien und Italien wurden 1964 auf Botschaftsebene aufgenommen. Doru Liciu, der Leiter des diplomatischen Archivs, sprach mit uns über die rumänisch-italienischen Beziehungen im Laufe der Geschichte. An diesen Tagen begehen wir den 145. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Rumänien und Italien. Aber in Wirklichkeit haben unsere Völker eine Geschichte, die mehr als 2000 Jahre zurückreicht, dass sie einen gemeinsamen lateinischen Ursprung haben. Und es war genau diese Latinisierung, die zur Aufnahme der ersten Beziehungen zwischen dem späteren Rumänien und Italien führte. Seit dem Mittelalter, als die ersten genuesischen Kolonien im heutigen Rumänien an den Mündungen der Donau und des Schwarzen Meeres gegründet wurden, während des Spätmittelalters und der Renaissance, als italienische Reisende in den rumänischen Gebieten ebenso wie rumänische Berichterstatter die sprachlichen Ähnlichkeiten zwischen dem lateinischen Ursprung und der Einheit der beiden Völker bemerkten. Und später, im 18. Jahrhundert, studierten die Söhne von Bojaren und Herrschern an italienischen Universitäten, wie der Universität von Padua. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten italienischen Konsulate und Vizekonsulate in Iași, Bukarest und in den Donauhäfen von Brăila, Galați und Sulina. Die Revolution von 1848 und der Erfolg der Risorgimento-Bewegung in Italien, die Wiedervereinigung Italiens, das waren ein Vorbild für die rumänischen Revolutionäre. Italien spielte für Rumänien eine besondere Rolle, als sich im Januar 1859 die rumänischen Fürstentümer vereinigten und mit Alexandru Ioan Cuza einen einzigen Herrscher wählten. Das Gutachten des Piemontesischen Rates für diplomatische Streitigkeiten war entscheidend, denn es kam zu dem Schluss, dass die Wahl von Alexandru rechtmäßig war, da die Bestimmungen der Pariser Konvention von 1858 eingehalten worden waren, denn sie sahen die Vereinigung, die Wahl von zwei Herrschern in Iași und Bukarest vor, ohne jedoch festzulegen, ob es sich um ein und dieselbe Person handeln konnte oder nicht. Die positive Stellungnahme des Piemontesischen Rates war also ein rechtliches Argument für die Anerkennung der Union der Fürstentümer und die Wahl von Alexandru Ioan Cuza. Die Beziehungen entwickeln sich weiter. 1873 wurde eine rumänische diplomatische Vertretung in Rom eröffnet und der erste Gesandte Rumäniens, ein erster diplomatischer Vertreter, war Constantin Esarcu, eine wichtige Figur im politischen Leben Rumäniens, unter anderem Gründer des rumänischen Athenäums, dem er nach seinem Tod sein gesamtes Vermögen vermachte. Doru Liciu spricht auch über die Ausstellung in der Nationalbank Rumäniens und ihre wichtigsten Exponate. Wir haben versucht, die wichtigsten Momente in unseren Beziehungen zu markieren. Die Union der Fürstentümer, die Anerkennung der Unabhängigkeit und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen, die Kooperation und Zusammenarbeit während des Ersten Weltkriegs, als Italien und Rumänien denselben Weg verfolgten, obwohl sie formal mit den Mittelmächten verbündet waren. Um ihre nationale Ideale der Einigung zu verwirklichen, entschieden sie sich, Hand in Hand mit dem Westen zu gehen. In Italien wurde die rumänische Legion gegründet, die sich aus ehemaligen Kriegsgefangenen der österreichisch-ungarischen Armee, Rumänen aus Siebenbürgen, der Bukowina und dem Banat zusammensetzte. Sie setzten sich für die Vereinigung aller Rumänen ein und leisteten einen entscheidenden Beitrag zur Verwirklichung der Union der Bukowina und Siebenbürgens mit Rumänien. Besondere Aufmerksamkeit wurde den kulturellen Beziehungen gewidmet, die in der Zwischenkriegszeit mit der Eröffnung der Rumänischen Akademie in Rom in den 1920er Jahren und in den 30er Jahren mit der Eröffnung des Instituts für humanistische Forschung in Venedig einen besonderen Aufschwung erlebten. Kurz gesagt, wir, das diplomatische Archiv des Außenministeriums, fördern die Geschichte als Mittel, um die Vergangenheit kennenzulernen, aber nicht, um in der Vergangenheit zu verharren, sondern um zu versuchen, die Gegenwart zu verstehen und eine bessere Zukunft aufzubauen. Die 145 Jahre zeigen einmal mehr, dass die gemeinsamen Werte Rumäniens und Italiens, die auch in den beiden in der Ausstellung präsentierten Referenzdokumenten, also den gemeinsamen Erklärungen zur strategischen Partnerschaft von 1997 und der verstärkten strategischen Partnerschaft von 2008 verankert sind, im aktuellen geopolitischen Kontext eine noch größere Bedeutung haben.
Sie hören Radio Rumänien International.
Willkommen, liebe Hörerfreunde, zu einer neuen Begegnung mit der rumänischen Popmusik. Die Künstlerin Ileana Popovic, Schauspielerin und Sängerin, wurde am 13. Mai 1946 in Bukarest in einer bessarabischen Familie geboren. Schon als Kind beginnt sie Violine zu studieren und 1969 absolviert sie ihr Studium an der Musikhochschule Ciprian Porumbescu in Bukarest im Fach Violine. Seit 1969 ist sie beim rumänischen Fernsehen beschäftigt. Bis 1981 wirkte sie in etwa 15 Filmen mit, spielte aber auch Jazz-Songs, meist aus den Werken der Komponisten Richard Oșanițchi und Adrian Enescu. Wir hören zunächst Ileana Popovic als Solistin einiger vom großen Pianisten Richard Oșanițchi komponierter Stücke. Und Mick Kuvânt, ein kleines Wort. Viel Spaß beim Zuhören!
Un mic cuvânt și sâmburii se leagă. Un mic cuvânt vezi tu o viață întreagă. Un mic cuvânt ce spune parcă ce n-a mai fost. Cântând pe de rost iubit ce-a mai fost. Un mic cuvânt ce spune parcă ce n-a mai fost. Cântându-te pe de rost. Un mic cuvânt și sâmburii se leagă. Un mic cuvânt destul pe o viață întreagă. Un mic cuvânt ce spune parcă ce n-a mai fost. Cântând pe de rost iubit ce-au mai fost. Un mic cuvânt ce spune parcă ce n-a mai fost. Cântându-te pe de rost. A trecut an după an, dar totul e în pan. Tu nu mai știi de mine, nu mai vrei să-ți amintești povești de vis și de dor. deinen Weg, o Weg, der bis Schwedor und Mikuben, Schiffen und Inselagen und Mikuben. Destul pe o viață întreagă, un mic cuvânt, ce-ți spune parcă ce n-a mai fost, cântând pe de rost, iubiri ce-au mai fost, un mic cuvânt, ce-ți spune parcă ce n-a mai fost, cântându-te pe de rost.
Ebenfalls aus dem Repertoire des Komponisten Richard Oschanicki hören wir in den folgenden Minuten das Lied Umbra, der Schatten, gesungen von der Solistin Ilana Popovic vor einigen Jahrzehnten, aber enthalten auf einem Sammelalbum aus dem Jahr 2014 mit dem Titel Memorial Richard Oschanicki. Viel Spaß beim Zuhören.
Azi mai ești argint, dar cine poate ști când vor trece ani în zare, oare viața ta o voi vedea tot eu? Cât de mult aș vrea să fiu eu umbra ta, pretutindeni-a purtat viața toată pe orice căl de pașii tăi mereu.
Heutigen Musiksendung hören wir Ilana Popovic mit dem Song Kurungudu, der auf der Doppelkompaktdisc von 2014 zu finden ist, zusammen mit dem Jazz-Saxophonisten Nicolas Simeon und der in Erinnerung an den legendären Richard Oschanicki aufgenommen wurde.
Cause I need you to know.
Radio Rumänien International.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Spaziergang durch die Sendungen von Radio Rumänien International. Wir beginnen mit einem Fragment aus der Geschichtsrubrik Pro Memoria.
Seit 1989 gedenken die Menschen in Rumänien im Dezember der antikommunistischen Revolution. Fast ein halbes Jahrhundert hatte ihnen das kommunistische Regime ihre Rechte und Freiheiten und sogar ihre menschlichen Würde beraubt. Im Unterschied zu anderen Ostblockstaaten wurde die Rückkehr zur Demokratie und zur Normalität im Dezember 1989 außerdem durch Blutvergießen erreicht. 35 Jahre später lässt die emotionale Aufladung des Gedenkens nach und die zeitliche Entfernung trägt zu einer zunehmend distanzierten Berichterstattung über die damaligen Ereignisse bei. Die neuen Generationen blicken auf den Dezember 1989 zwar mit der Neugierde für Ereignisse, die sie nicht hautnah erlebt haben. Doch besorgniserregend ist die Tatsache, dass viele junge Menschen heute nicht begreifen, was das totalitäre politische Regime für das Land und das Leben ihrer Eltern und Großeltern bedeutete. Die Historikerin und Schriftstellerin Alina Pavelescu entstammt der Generation, die die Revolution von 1989 erlebt und an ihr mitgewirkt hat. Sie hat ein Buch veröffentlicht, mit dem sie den Jugendlichen von heute vermitteln will, wie das Leben der Jugendlichen von damals war und wie es zur Revolution kam. Das Buch trägt den Titel »Die Revolution von 1989 – eine Nacherzählung für jene, die sie nicht erlebt haben« und wir haben die Autorin gefragt, ob es eine Botschaft des Jahres 1989 für die Nachwelt gibt und ob es ihrer Generation gelungen ist, sie zu entziffern.
În mod evident aș trebui să o facem, să ne regăsim și să găsim sens pentru ceea ce ni s-a întâmplat în ultimii 35 de ani.
Natürlich hätten wir das Vermächtnis des Jahres 1989 weitertragen müssen, um uns selbst zu finden und zu verstehen, was in den letzten 35 Jahren mit uns geschehen ist. Das ist uns bisher nicht gelungen und wir können nur hoffen, dass wir von nun an weiser werden. Ich kann nur ein persönliches Zeugnis ablegen, und das ist die Bekundung eines Zeitzeugen, der auch 35 Jahre später noch eine große emotionale Belastung im Zusammenhang mit der Revolution verspürt. Dieser emotionale Ballast hindert uns daran, die Dinge klar zu sehen. Aber zumindest können wir unsere Geschichten so ehrlich erzählen, dass Menschen, die jünger sind als wir, heute begreifen, wie die Revolution von 1989 auch ihr Leben verändert hat. Und ich meine, dass sie ihr Leben zum Besseren verändert hat. Wenn meine Generation den Sinn der Ereignisse von 1989 nicht eruieren kann, schafft es vielleicht die junge Generation von heute, die Bedeutung dieser historischen Veränderung für ihr Leben zu begreifen. Alina Pavelescu hatte das Gefühl, dass sie der heutigen und der kommenden Generation etwas über 1989 zu sagen hat. Ein Buch sei der geeignetste Weg gewesen, dies zu tun. Ich habe mir vor allem vorgenommen, junge Menschen zum kritischen Denken anzuregen. Mir ist klar, dass sie mit verschiedenen Geschichten und verschiedenen Versionen konfrontiert sind und sich wahrscheinlich fragen, wo die Wahrheit bei all den unterschiedlichen Darstellungen liegt. Deshalb habe ich im Buch zunächst alle Theorien und Hypothesen, die ich in den Diskursen über die Revolution identifiziert habe, mit ihren Pro- und Kontra-Argumenten Revue passieren lassen. Aber ich gebe zu, dass ich es mir nicht verkneifen konnte, den Lesern im Nachwort zu dieser Abhandlung ausdrücklich zu sagen, dass die Revolution von 1989 tatsächlich eine solche war, weil sie unser aller Leben radikal verändert hat.
Sorin Georgescu mit einem Fragment aus der Geschichtsrubrik Pro Memoria von Montag. Wir spazieren weiter und kommen zu der Rubrik Es grünt so grün, 3 Minuten für die Umwelt an.
Das Rücknahmegarantieprogramm spielt eine wichtige Rolle bei der Verhinderung von Umweltverschmutzung, indem es den Verbrauchern einen finanziellen Anreiz bietet, Verpackungen nach dem Verbrauch zum Recycling zurückzugeben. Das landesweite Netz automatischer Rücknahmestellen wird jeden Monat erweitert. 12 Monate nach dem Start dieses nationalen Programms bestätigen die Ergebnisse den Erfolg des Systems. Mehr als 3 Milliarden Verpackungen wurden bisher von den Verbrauchern zurückgegeben, was die Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen erheblich verbessert und die Bürger motiviert, zum Umweltschutz beizutragen. Mihaela Frăsineanu, Staatsberaterin im Büro des Premierministers, sagt, dass es auch einen Mentalitätswandel gibt. Ich glaube, dass die Menschen in Rumänien auf so etwas gewartet haben. Sie waren darauf vorbereitet, weil viele Jahre lang nicht viel passiert ist. Wir waren es nicht gewohnt, auf unsere Umgebung zu achten, darauf zu achten, was wir mit Dingen tun, die nicht mehr nützlich sind und zu Abfall werden. Wir wollen, dass sich dieses System weiterentwickelt und wir denken über eine Ausweitung nach. Wie wir sehen, gibt es um uns herum immer noch eine Menge Abfall, mit dem wir nichts anzufangen wissen oder nicht wissen, wohin wir ihn bringen sollen. Ich kann sagen, dass das System von Anfang an so konzipiert war, dass es nicht möglich ist, in 1 oder 2 Jahren eine 100-prozentige Abdeckung zu erreichen, insbesondere in ländlichen Gebieten. Das Returo-Rücknahmegarantiesystem trägt nicht nur zu einer saubereren Umwelt bei, sondern hat über seinen Verwalter Returo landesweit mehr als 800 grüne Arbeitsplätze geschaffen, die in der Hauptverwaltung und den regionalen Zentren angesiedelt sind. Damit hat es wesentlich zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der lokalen Gemeinschaften beigetragen. Wie Mihaela Frăsineanu, Staatsberaterin in der Kanzlei des Premierministers, berichtet, werden auch weiterhin Recyclingstationen entstehen. Aus technischer Sicht sind wir nicht für alle Arten von Materialien gerüstet. Wir haben zum Beispiel keine Recyclinganlage für Aluminium. Die ganze Sache mit dem Garantierücknahmesystem wurde gemacht, weil die Hersteller zunehmend verpflichtet sein werden, recyceltes Material in neue Verpackungen einzuführen. Bottle to bottle. Das heißt, von Flasche zu Flasche oder von Aluminium zu Aluminiumdose. Dafür haben wir im Moment nicht die Kapazitäten. Aber das System entwickelt sich.
Adina Olaru mit einem Ausschnitt aus Es grünt so grün, 3 Minuten für die Umwelt, ebenfalls von Montag. Und weiter geht's mit Sport.
2024 ist Rumänien in die Weltspitze der Sportnationen zurückgekehrt. Bei den Olympischen Spielen in Paris belegte die Delegation der Tricolori den 23. Platz des Medaillenspiegels. Eine deutliche Verbesserung gegenüber Tokio vor 3 Jahren, als sie den 46. Platz erreicht hatte. Weitere Einzelheiten im zweiten Teil unseres Sportrückblicks 2024. Ich heiße Alex Terescu, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ende Juli begannen die Olympischen Spiele in Paris mit einer grandiosen, aber auch umstrittenen Eröffnungszeremonie. Die Gründe für die Kritik hatten weniger mit dem Sport zu tun. Die ersten Medaillen für Rumänien sicherte sich Schwimmer David Popovic. Gold über 200 Meter Freistil und Bronze über 100 Meter Freistil. Die Erfolge der Ruderer ließen nicht lange auf sich warten. Andrei Korner und Marian Enache gewannen Gold im Doppelzweier der Männer, während Simona Radic und Ankuza Bodnar Silber im Doppelzweier der Frauen holten. 2 weitere Silbermedaillen folgten, Joanna Brunceanu und Roxana Angel im Zweier ohne Steuerfrau, sowie Janina van Groningen und Jonella Kosmiuk im Zweier der Leichtgewichtsklasse. Am letzten Wettkampftag der Ruderer sicherte sich der Achter der Frauen den 3. olympischen Titel. Die Gewichtheberin Mihaela Cambei gewann anschließend Silber in der 49 Kilogramm Kategorie. Die Turnerin Anna Maria Barbosu sicherte sich Bronze am Boden nach einer Entscheidung des Sportschiedsgerichts in Lausanne. Damit war der Medaillensatz für die Tricolori komplett. Nach den Olympischen Spielen rückte der Fußball mit den europäischen Vereinswettbewerben wieder in den Mittelpunkt des Interesses der Sportfans. Alle 4 rumänischen Vertreter mussten in der Qualifikation antreten. Der FCSB Bukarest in der Champions League, Corvinul Hunedoara in der Europa League sowie der CFR Klausenburg und Universitatea Craiova in der Conference League. In der Champions League schaffte es der FCSB bis in die 3. Qualifikationsrunde, wo er gegen den tschechischen Verein Sparta Prag ausschied. Anschließend erreichte das Team die Playoffs der Europa League und besiegte den österreichischen Club LASK Linz. In der Gruppenphase der Europa League liegt der rumänische Meister nach 6 Spielen mit 3 Siegen, 2 Unentschieden und einer Niederlage auf Platz 10.
Es war Alex Terescu mit Nachrichten aus Sport. Und ich bin Dora Mihalcescu, bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und erwarte Sie morgen wieder. Radio Rumänien International wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Und nun, liebe Freunde, eine Meldung in eigener Sache. Radiocom hat gerade eine größere Störung bei einem der Kurzwellensender in Țigănești in der Nähe von Bukarest gemeldet. Die Programme von Radio Rumänien International wurden vorübergehend auf einen 2. Sender auf anderen Frequenzen, allesamt analog und teilweise in andere Zielgebiete verlegt. Demnach senden wir vorübergehend wie folgt: die Morgensendung zwischen 7 und 7.30 Uhr UTC im Zielgebiet Berlin auf 9440 kHz. Die Mittagssendung zwischen 15 Uhr und 16 Uhr UTC im Zielgebiet Berlin 11660 kHz lautet die Frequenz. Die Abendsendung zwischen 19 Uhr und 20 Uhr UTC im Zielgebiet, dort lautet die vorübergehende Frequenz 6180 kHz. Über weitere Neuigkeiten zu unseren Frequenzen bitten wir Sie, unsere Internetseite www.rri.ro aufzusuchen.